So, meine Damen und Herren, möchte jemand noch etwas aufgreifen oder aufnehmen vom letzten Mal? Nachfragen, Einwenden, ergänzen oder so? Wir haben ja angefangen mit dem, und sind noch nicht fertig, mit dem Agnostizismus. Das war ja die Thematik. Und waren ja eben bis dorthin gekommen zu sagen, dass man das Ganze ja lassen kann und dass auf hohem Niveau der Buddha so etwas macht, dass er die auf solche Fragen verzichtet, die dort weiterführen. Auf ihn geht ja auch die Geschichte über den Elefanten zurück, an dem da die Blinden herumtasten, bezogen auf bestimmte Mönchsgruppen, die da nun Näheres wissen oder so. Davon, das ist der eigentliche Hintergrund dieser Geschichte. Und sagt, das gehört hinein, aber dass die Menschen so doch nicht leben können. Und jetzt geht es ja nicht bloß um das Leben, sondern es geht nochmal die Frage, wie gehe ich mit dem Agnostizismus um? Er ist ja auch eine der entscheidenden Wurzeln für die relativistische Religionstheologie innerhalb auch der katholischen Theologen. Ist ja hier in München, war das ja ein wichtiges Thema, und Sie haben das ja an sich in der Fundamentaltheologie von Schmidt-Leugel auch immer ja noch drin, das ja noch zugrunde liegt hier. Die Voraussetzung, die hinter all dem steht, ist, wir wissen eigentlich nichts. Die Grundformel heißt, weil wir nichts wissen, kann jeder alles sagen. Das ist eigentlich die Bestimmung. Wir wissen nichts vom Absoluten oder vom The Great Real oder wie immer das genannt wird, sondern wir machen uns unsere Entwürfe, unsere Vorstellungen darüber und müssen wissen, dass da keiner was weiß, dass auch die Offenbarung nicht mehr sagt. Das ist ja der nächste Schritt, den die auch nochmal machen. Sagen, auch die Offenbarung zeigt uns nur eben eine bestimmte Weise, wie Gott sich uns zeigt. Aber wir verwandeln das und machen da was anderes draus, sodass im Prinzip auch die christliche Offenbarung da nicht weiterführt als die anderen Offenbarungen. Es sind überhaupt keine Offenbarungen. Sondern angesichts der Tatsache, dass es eben dieses Geheimnis in der Welt gibt, das sich aber entzieht, macht der Mensch sich Vorstellungen. Das ist der Hintergrund, und das wird dann verbunden mit dem Gedanken, dass jeder sein Heil finden muss, und daraus folgt dann der nächste Gedanke, da man das Heil so und so findet und jeder auf seinem Weg, gibt es hier keine bestimmte Notwendigkeit, irgendeine bestimmte Botschaft in besonderer Weise zu verkünden. Das ist ja das, was dahinter steht. Das ist kein Grund, das zu machen. Dasselbe liegt ja auch hinter diesem Papier des Zentralkomitees, zu sagen, wo jeder geht das auf seine Weise an. Jetzt da angewendet auf nochmal dieses engere Verhältnis Juden und Christen. Alle kommen in den Himmel und nur das ist wichtig. Wenn die Frage ist, ob das wirklich das Wichtigste ist oder ob es nicht die Frage gibt, vorher nochmal oder unabhängig davon oder darüber hinaus, dass man der Wahrheit die Ehre geben soll, dass wenn Gott sich zeigt, man da verpflichtet ist, da auch hinzuhören und das wahrzunehmen, nicht zu sagen, das kann ja gar nicht sein, was du da mir erzählst, habe ich mir ja bloß ausgedacht. Das gehört sich ja eigentlich nicht, wenn es anders ist. Aber so wird es begründet. Also die Grundformel ist wirklich die, wir wissen es nicht und darum kann man alles sagen. Auch innerhalb also der christlichen Theologie dann nochmal selber. Und dass das genau nicht geht, sondern dass man eben bei der Frage steht, ist man nicht verpflichtet, der Wahrheit die Ehre zu geben? Wobei es ja nochmal wichtig ist, dann kommt dann dieser Begriffspaar hinein, der das dann immer begegnet, Orthodoxie, Orthopraxis. Wo ich nochmal daran erinnere, dass Orthodoxie eigentlich nicht heißt rechte Meinung. Heißt es wörtlich, Orthodoxie, richtige Meinung, und so denken das die Leute und bilden dann den Gegenbegriff Orthopraxis, das richtige Handeln. Aber Orthodoxie ist ja spätes Griechisch, das heißt nicht die richtige Meinung, sondern der richtige Ruhm, der richtige Glanz, der richtige Lobpreis. Und ist ein Wort für die Liturgie eigentlich, dass man dort Gott auf die gebührende Weise ehrt. Es ist nicht gedacht, dass man richtige Meinungen im Kopf hat. Denn Glaube ist ja keine Meinung, ist auch nicht bloß eine Überzeugung, sondern ist eine Antwort auf etwas, was man gehört hat. Deswegen, es geht nicht im Christentum um die Tiefe der Erfahrung, argumentieren die Mystiker oder sagen wir, die Vertreter derer, die sagen, man muss eigentlich mit der Mystik anfangen oder das nehmen. Das ist es nicht, sondern es geht darum, richtig zu hören. weil es um eine Offenbarung geht, um ein Sich-Äußern Gottes, ein Sich-Zusprechen Gottes. Das ist das Weitere, dass Gott sich ja nicht einfach äußert. Das war auch so ein Gedanke, der bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil und danach eigentlich bestimmend war, vom Ersten Vatikanum her, von der Neuscholastik, die sogenannte Instruktionstheorie der Offenbarung. Die Offenbarung besteht vor allen Dingen in Sätzen, in Aussagen, in Informationen über. Während wir dann tiefer gesagt haben, nein, es ist nicht in erster Linie eine Information, sondern eine Selbstmitteilung, um diesen Ausdruck von Rana aufzunehmen. Es gilt ja schon, wenn wir miteinander reden. Ich teile ja niemals, keiner von uns teilt einfach etwas mit, sondern er teilt immer seine Sicht der Dinge mit, er teilt seine Erkenntnis mit, er teilt sich selber mit. Also indem man mitteilt, teilt man immer auch sich mit. Das ist das, was wir auch bedenken wollen im Stichwort Kommunikation. Dass Mitteilung immer zu einem erheblichen Teil Selbstmitteilung ist. Und das gilt in besonderer Weise nicht bloß nebenher, sondern sogar hauptsächlich für das, was Offenbarung heißt. Hier geht es nicht in erster Linie um Belehrung, sondern um diese Selbstmitteilung, die dort gegeben ist. Und auf eine Mitteilung ist zu antworten. Deswegen ist ja nochmal zu erinnern an dieses Wort von Nietzsche, der da sagt, dass, was ist Wahrheit, das sei eben eine Urbanität aller Zeiten. Urban vielleicht, aber nicht human. Denn wenn ich die Wahrheitsfrage streiche, dann ist natürlich auch nicht wahr, dass ich Leute gerecht behandeln muss. Das ist dann nicht mehr wahr. Also wenn es keine Wahrheit gibt, ist natürlich auch, muss auch nicht wahr sein, dass man wahrhaftig sein soll. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es gibt keine Wahrheit, aber ehrlich muss man sein. Nicht? Warum eigentlich? Nicht? Wenn das eine ausfällt, kann man sich schon fragen. Nicht? Vor allen Dingen, wenn es was kostet. Nicht? Und Pilatus hätte es ja einen Ärger gekostet, damit haben sie ihm ja gedroht. Also sagt er, okay. Dann lasse ich es eben und dann kann er sich das Händewaschen auch noch sparen. Also diese Dimension, die da eigentlich hineingehört, ohne Wahrheit, kann ich auch nicht mehr von Wahrhaftigkeit reden. Das wird wirklich sinnlos. Und wenn ich aber erstmal das weglasse und stattdessen einsetze, sei es nur für den Einzelnen oder für die Gesellschaft, nur die Frage des Therapeutischen oder des Nutzens oder Schadens, also das ist ja egal, ob wahr oder falsch, es nützt uns. Dann ist immer die Frage, wer heißt uns? Allen wird kaum gehen. Es ist also immer dann eine Mehrheit über eine Minderheit, über die einfach hinweggegangen wird. Das ist ja auch mein Problem beim ganzen Utilitarismus, dass ich sage, es geht nach dem Nutzen der größeren Zahl. Wie unterscheide ich dann zumutbare von unzumutbaren Verzichten des Einzelnen? Dass der Einzelne zurücktreten muss gegenüber der Gemeinschaft, leuchtet ein. Zum Beispiel die Leute, die aus Mexiko kommen, kommen eben erstmal in Quarantäne und sagen sich, was fällt ihnen ein, ich möchte eigentlich gerne nach Hause. Also da gibt es einfach so Dinge, die einem dann auferlegt werden. Aber was kann einem denn da auferlegt werden und was nicht? Wie kann ich das feststellen, wenn meine einzige Kategorie die ist, der größeren Nutzen für die größere Zahl? Wenn ich nicht ein Absolutum habe, wie gegen die Personenwürde darf es aber nicht sein. Wobei wir jetzt nicht erörtern müssen, was das im Einzelfall heißt. Da kann man sich natürlich wieder streiten. Aber dass ich überhaupt so eine Bestimmung habe, sonst ist überhaupt nicht zu sehen, was ich dem Einzelnen zumuten kann und was nicht. Also wenn ich das streiche im Namen des, wenn ich die Wahrheitsfrage weglasse, ist auch die Menschlichkeit weg. Das muss man sich mal klar machen, weil einem ja immer gesagt wird, die Wahrheit macht unmenschlich und die muss ich weglassen und dann bricht die Menschlichkeit aus. Warum soll da die Menschlichkeit ausbrechen? Höchstens die Seite an der Menschlichkeit, die Unmenschlichkeit heißt. Denn das haben wir auch gesagt, unmenschlich kann nur ein Mensch sein. Kein Tier ist unmenschlich. Diese Art von Menschlichkeit gehört dann allerdings dazu. Aber zu sagen, durch Weglassen der Wahrheit werden die Menschen menschlich, ist überhaupt nicht einzusehen, weil damit ja genau, dass die Bremse der Unmenschlichkeit wegfällt, wenn das nicht wahr oder falsch ist. Und das Gegenteil ist allgemeine Überzeugung. Neulich habe ich mich wieder mit Lehrern rumgestritten, mit dem Nathan da. Nicht? Das war immer dieselbe Sache. Nicht? Also, dass das wirklich nicht geht, wenn die sagen, nein, das ist gerade die einzige Form von Humanität. Eben nicht. Wenn die Wahrheit weg ist, entfallen noch Maßstäbe der Menschlichkeit. Hier taucht also ein unbedingter Anspruch auf und nur der kann garantieren. Das heißt, er garantiert nichts, weil wir ja böse sein können, aber er garantiert eine Instanz, auf die man sich berufen kann. Auch eine Instanz zum Beispiel des Protestes. Ohne eine Absolutinstanz, was bleibt dann vom Protest übrig? Sag ich, mir passt es nicht oder mir wird schlecht davon. Oder was sonst, was soll ich sonst sagen? Nein, Folter, das kann ich nicht sehen oder so ähnlich. Nicht? Oder, aber das ist ja kein Argument, um zu protestieren. Ich komme also bei all diesen Punkten ohne einen Rückgriff auf ein wirkliches Absolutum gar nicht voran. Dass ich das auch benutzen kann, indem ich mich fälschlich darauf berufe, auf irgendein Gottes Gnadentum, frank und frei eingeräumt. Aber wenn ich es streiche, woher habe ich dann noch eine Instanz des Einklagens des Richtigen? Ich meine, dass ich das nicht bloß nicht sehe, sondern dass ich sehe, dass es dann keins gibt. Und erst wenn man sich das klar gemacht hat, dann kann man so an den letzten Schritt sich daran tasten, wo ich so auf den Paterana hinweise, dass der dann in so einem Aufsatz über die agnostische Welt dann gesagt wird, es gibt eben auch eine Form nochmal eines wahren Agnostizismus, die Finsternis und die Unbegreiflichkeit, die man Gott nennt. Vor allen Dingen der Späterana hat das ja immer so formuliert. Wobei ich auch da meine, bei allem Respekt auch vor ihm, dass man das nicht so formulieren müsste bloß auf diese Seite, sondern dass das auch nochmal damit zusammenhängt, dass er so die Trinität ja anders denkt und sagt, es gibt kein Gespräch innerhalb Gottes oder so etwas, sondern du, sagt er, ist der Mensch gewordene zum Vater oder so ähnlich. Wenn das Absolute wirklich bloß das Absolute ist in seiner Finsternis und Unbegreiflichkeit, was heißt hier Unbegreiflichkeit, also im Sinn von Finsternis? Wenn ich sage, es ist das überhelle Licht, vor dem ein Schwarz vor Augen wird, ist ja wieder nochmal was anderes. Aber zu sagen, es ist einfach die Finsternis, in die man dort verschwindet, dann meine ich, ist die Gefahr sehr groß, dass ich in einer derartigen negativen Theologie bin, dass ich gar keinen Unterschied mehr machen kann zwischen Gut und Böse. Bitte?
Wie sehen Sie das, dass viele Atheisten auch Humanisten.
Ich finde ja schön, dass die das sind, nicht? Und machen und dass und immer wieder Leute drunter gibt, die uns beschämen oder jedenfalls viele Christen beschämen, weil sie einfach entschiedener sind. Für mich ist einer so der großen Gesprächspartner wirklich Albert Camus, der sich da einsetzt und sich da mit dem Sartre streitet über solche Dinge der Humanität und sich von dem sagen lässt, er sei ja zimperlich und so gehe das nicht und man müsse sich die Hände schmutzig machen und so. Der einfach dabei bleibt und sagt, das ist so. Und dann gebe ich in einem ersten Schritt das auch völlig zu und bin einig mit diesen Atheisten gegenüber dem, was man jetzt fachlich theologischen Positivismus nennt. Mit theologischem Positivismus ist gemeint, dass die eigentliche Begründung für anständig sein das Gebot Gottes ist. Und das halte ich für gefährlich. Also vor Jahren hat mir mein Pfarrer gesagt, ja, wenn er nicht an Gott glaubt, dann würde er sich benehmen wie eine Wildsau. Und da habe ich gesagt, hören Sie, das finde ich nicht gut. So, man sollte auch ohne den Glauben sich anständig benehmen. Schon ganz äußeren Grund, der Glaube ist eine schwierige Sache und den kann man vielleicht aus irgendwelchen Gründen verlieren, dann sollte man wenigstens noch ein anständiger Mensch bleiben und nicht obendrein eine Wildsau auch noch werden. Nicht? Also das meine ich schon, aber diesen Gedanken zu sagen, ich hänge hier am Glauben, haben sie auf ganz hohem Niveau bei Dostojewski etwa. Der sagt, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Das ist ein Grundgedanke, das taucht 5 oder 6 Mal auf in seinem letzten Roman in Brüdern Karamasow. Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Und da bin ich dagegen. Ich sehe nicht ein, dass ich einen Atheisten aus seiner Gewissensverantwortung entlassen soll. Deswegen, wenn ich zum Thema so Gewissen oder Ethik und Grundlegung der Ethik zu sprechen habe, weise ich immerhin auf eine Urerfahrung in uns selber, die hat der Plato einfach das Licht genannt. Und von ihm, von Plato bis Fichte, einfach so das Licht, der kategorische Imperativ, könnte man mit Kant sagen. Da muss ich nicht fragen, wo der herkommt. Tut Kant auch nicht. der leuchtet aus sich heraus ein und der ist so wenig nochmal begründbar, wie der Nicht-Widerspruchssatz im Theoretischen nochmal von irgendwoher begründbar wäre, sondern der leuchtet aus sich selber ein und alles andere folgt aus ihm und hängt an ihm. Erst wenn ich dann sage, so gut, die Forderung, human zu sein, fraglos, meine Antwort immer auf die Frage, was sage ich, why to be moral, wo meine Antwort heißt, was fragt kein anständiger Mensch. Was soll man dem sagen, der das im Ernst fragt? Sei anständig, damit die Leute dich mögen oder damit du in den Himmel kommst. Das ist ja nicht anständig dann, sondern das ist ja nur mit der Wurst nach der Speckseite geworfen.
Vielleicht, ich hatte Sie so verstanden, dass wenn man nicht von einem Wahrheitsbegriff ausgeht, ja, Menschlichkeit de facto nicht möglich ist, nicht, dass der Mensch, ich verstehe Sie so, dass der Mensch quasi auf Wahrheit angewiesen ist. Und dann frage ich mich, wenn jetzt ein radikaler Agnostiker gar nicht ausgeht von irgendwas wie Wahrheit oder einem inneren Licht, wie erklärt sich dann, wie wird es verständlich, dass er wirklich sich als Humanist versteht und auch als
Humanist? So ist es. Und darauf war jetzt meine Antwort, der kurze Sinn meiner vielen Worte war, dass das in ihm drin steckt und er sich auf dieses Licht beruft. Er nennt es nicht Gott, er nennt es vielleicht die Wahrheit oder auch nicht die Wahrheit, sondern das Gute oder der gesunde Menschenverstand oder das ist ja selbstverständlich oder es leuchtet ein. Aber irgendeinen solchen Ausgangspunkt hat er dann. Und er wird dann das unterscheiden wollen vielleicht von der Metaphysik, weil er sagt, ich sage damit nichts über Seinsverhältnisse, aber das erfahre ich zum Beispiel als ein Wert fühlen, würde Scheler sagen oder so. Der Camus, gucken wir mal hin, was sagt der denn? Der sagt auch dasselbe, das wird einfach sichtbar, das verweist mich nicht auf Gott, auf nichts, sondern dass man anständig zu sein hat, ist klar. Ich meine nicht der frühe Camus vom Sisyphus und vom Fremden, sondern der mittlere, also von L'Homme Révolté und La Peste. Der frühe sagt ja, das eigentliche Problem ist der Selbstmord, der frühe Camus. Und gibt dann die Begründung, dass wer Selbstmord begeht, inkonsequent handelt und hier einer Herausforderung ausweicht. Wie einleuchtend das ist, kann man diskutieren. Mich überzeugt das nicht besonders. Warum muss ich das eigentlich noch sein oder so? Während diese mittlere Position, wo er nicht mehr sagt, der Selbstmord ist das eigentliche Problem, sondern der Mord, da geht er schon auf diese Selbstverständlichkeit ein, also diesen kategorischen Imperativ, den jeder von uns erfährt, Personen sind zu respektieren. Da muss ich dann nicht fragen, wo es herkommt, zunächst mal. Also das war, was ich im ersten Teil sagen wollte, da stimme ich mit Atheisten und Agnostikern zusammen. Ich brauche nicht den Glauben an einen befehlenden Gott, um anständig zu sein. Denn dass ich anständig sein soll, das meldet sich. Ich versuche das zu begründen ex negativo, indem ich sage, ich habe zwar schon Leute getroffen, die sich fragen, warum sie anständig sein sollen, aber ich habe noch keinen Bösewicht getroffen, der sich nicht beschwert, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Und zwar beschwert er sich nicht, weil ihm das nicht passt, sondern er beschwert sich moralisch. Der empört sich. Er sagt, das gehört sich nicht, das darf nicht sein. Die Begründung gibt übrigens schon Fichte auch in der Bestimmung des Menschen. Er sagt, das stelle ich fest, die Bösen fordern Gerechtigkeit, wenn sie glauben, ihnen geschieht Unrecht. Auch ohne weitere Begründung, einfach so als Appell auf die Leute hin. Deswegen halte ich das aufrecht. Ich meine also mit einem Wort, die Leute, die da human sind, die sind inkonsequent. Zu einem großen Teil retten uns alle unsere Inkonsequenzen. Nicht? Aber hier ist es ein ganz deutlicher Punkt, meine ich, an sich. Deswegen mache ich ja aus dieser sittlichen Erfahrung sogar nochmal so etwas wie ein Gottesbeweis. Wenn ich nämlich den nächsten Schritt stelle die Frage, wie kann ich das verstehen, dass ich als begrenzt bedingter Mensch derart unbedingt beansprucht bin, dann behaupte ich, ist die einzig vertretbare Antwort, dass ich da von einem göttlichen Wovon her meines Gutseinsollens spreche. Und das ist dann mein philosophischer Gottesbegriff. Danach kann ich dann schon auch nochmal jetzt den Agnostiker oder Atheisten fragen und sagen, wie weit reicht denn jetzt eigentlich im Prinzip deine Humanität? Wie sieht das denn aus? Also nehmen wir zum Beispiel so einen Humanisten wie Blumenberg. Blumenberg, der sagt, an sich haben wir kein Recht zu leben. Wir rechtfertigen unser Dasein dadurch, dass wir Kultur schaffen. Dann frage ich zurück, so, was macht jetzt ein Schwerstbehinderter? Da sehen Sie, wie hier im Nu die Humanität umschlägt, unbemerkt, in eine äußerst deutliche Inhumanität an so Punkten. Und dann sind wir schon wieder auch ganz klar bei konkreten Punkten in unserer Gesellschaft. Wer bestimmt da denn, wer leben darf? Also Kinder mit Behinderung geht natürlich nicht, deswegen wird auf die Jagd gemacht in der pränatalen Diagnostik und dann werden die ausgemerzt, weil das der Gesellschaft nicht zuzumuten ist. Wenn ich also schon von Humanität rede, darf ich ja solche Dinge nicht ausschließen. Und das hat vor Jahren eben Tugend hat bei den Römergesprächen in Frankfurt gesagt, er hat gesagt, er hat keine Philosophie, mit der er unsere Verantwortung für Dreijährige begründen kann. Er kann also nur eine Philosophie machen der Gegenseitigkeit. Wenn ich das beanspruche für mich, argumentativ, auf dieser Ebene, da lässt sich dann aus unserem Miteinander umgehen eine Ethik entwickeln. Aber, sagt er, mir es fehlen die Mittel in der modernen Philosophie, in der gegenwärtigen Philosophie, so wie er sie sieht, einer unserer großen Ethiker. Von Kindern, von Babys nicht die Rede, Dreijährigen. Aber er denkt einfach weiter so. Ich meine, an sich müsste man doch aufgrund von so einer Einsicht sagen, also stimmt mit meiner Philosophie was nicht, ich muss eine andere machen. Ich muss andere Dinge tun. Nein, aber an sich, weil die, das ist offenbar unrüttelbar, das ist so, wie es ist. Und dann muss so weitergedacht werden, dann hängt das an so einer zentralen Sache in der Luft. Nicht? Das wären die weiteren Fragen. Oder wie gehe ich mit den Toten um? Wie gehe ich mit Schuld um, mit schwerer Schuld um? Und alle solche Dinge, was zunächst mal so aussieht, ja, wir sind ja auch human oder so. Und natürlich, wenn man jetzt in das Konkrete geht und auf den Zahn fühlt, wird schon sichtbar, wo das aufhört. Also Lebensanfang, Lebensende, schwerste Behinderung, Bedrohung, Schuld. Die Punkte, wie sieht das dann aus in einer Ethik, die nicht dort weiterblickt? Nochmal, das ist für mich kein Grund, deswegen Gott einzuführen, dass wir uns recht verstehen. So, nur weil wir hier bei der Frage stehen, wie kann ich das nachvollziehen? Meine Antwort hat also zwei Stufen. Einerseits ja, weil das in jedem Menschen drin steckt. Wir Christen sagen dann mit dem Johannesevangelium, das Licht erleuchtet jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Auch wenn die den Namen nicht kennen. Das ist ja unser gutes Recht. Das hat mit dem anderen ja aber vor, aber dass wir das so sehen und sagen, das ist nicht irgendeine Wahrheit, sondern das ist ein Mensch, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Aber gut, das wissen die vielleicht nicht, aber wir wissen, dass eigentlich sich die Wahrheit in ihnen zeigt. Und versuchen ihnen das dann, je nachdem, ihnen das näher deutlich zu machen, was damit gemeint ist. Das ist also der erste Schritt. Aber der zweite ist, den anderen zu fragen, wie weit kommst du denn zu der Begründung jetzt? Und das wäre auch meine Frage an Camus, wenn der jetzt Kinder hätte oder so, mit welchen Argumenten erzieht er die dazu, dass die human und verantwortlich sind? Das ist ja schön, wenn er es ist, einfach so. Aber mit welchen Argumenten gebe ich das jetzt weiter? Wie mache ich das und sage einem Menschen gegenüber, den behandle ich als Menschen, auch wenn er sich scheußlich benommen hat, wie gehe ich damit um? Wie achte ich ihn als Person? Gibt es überhaupt den Personenbegriff? Können wir den Personenbegriff festhalten auf die Dauer ohne Rückgriff auf Gott? Ich glaube nicht. Der ist nicht bloß faktisch durch die Christen hineingekommen in die Denkgeschichte. Ich kann gar nicht sehen, wo die bleiben kann. Denn natürlicherweise sind wir das Ergebnis unserer Eltern. Und zwar kein ausdrückliches, sondern eben einigermaßen zufällig dazu gekommen. Und selbst wenn es ausdrücklich war, konnten wir nicht gemeint sein. So wie ich ja immer sage, im besten Fall konnten die Eltern einen Buben wollen, aber nicht mich. Mich kannten sie ja gar nicht. Mich mussten sie nehmen. Also von woher, oder mussten eben nicht. Also wo wird das nochmal von dort her aufgefangen und genommen, begründet? Wie kann ich Würde von Personen mit einem so zufälligen, endlichen Wesen verbinden? reichen da einfach Verstand und Wille, um mit diesem kostbaren Evolutionsprodukt dann Würde zuzusprechen? Und deswegen mehren sich ja inzwischen auch die Bücher, die sagen, mit Menschenwürde ist nicht. Illusion Menschenwürde heißt ein Buch von einem Kollegen. Und der andere Buch schreibt, der Mensch, das Untier. Ne? Sondern Menschenwürde ist ja nicht etwas, worüber man nicht hinwegschreiten könnte. Also wie bringt so ein zufälliges Produkt es fertig, sagen, ich bin, also sondern wenn ich nicht sagen kann, ich bin, stehe in diesem Horizont des unbedingten Angesprochenseins. Kategorischer Imperativ. Meinetwegen so. Nochmal, Liebe im Bestehen zu haben, gut, das ist reine Theorie, in der Praxis mache ich es eben anders. Die Frage ist, ob ich das auseinanderrupfen kann. Bitte?
Meine faktische Kriterienfreiheit eines individuellen Humanismus ist denkbar, aber eben nicht gesamtgesellschaftlich.
So ist es. Eben, nicht? Also das.
Seltsame Paarung, einerseits exzessive Auslegung des Antidiskriminierungsgesetzes und andererseits möchte das Europaparlament dann Krankheiten, von denen wenige Betroffenen, ausmerzen, was wirklich Eradication im Englischen heißt. Also ja. Das sind Begriffe, die dann doch wieder schaudern lassen.
Ist doch.
Menschen ja. Als Träger bestimmter Krankheiten.
Ja, eben.
Wie weit geht es dann,
ja. Dann auch? Das ist nämlich, ich meine eben, dass da die, nicht als ob, es geht nicht darum, jetzt in anderen Sachen, du auch oder so. Natürlich ist, haben Menschen im Namen von allen möglichen Menschen Unrecht getan und sie umgebracht, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Sondern die Frage ist, von welchem Prinzip her kann ich grundsätzlich solchen Missbrauch steuern? Was, deswegen habe ich eben vom Protest gesprochen. Das ist die Frage.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, dass quasi das, was jeder Mensch hat, das, was einen anreibt, sich human zu verhalten, nicht ausreicht, sondern einen Rahmen braucht?
Ja, jedenfalls für im Blick auf bestimmte Grenzfälle oder da wird es sichtbar. Das ist so ähnlich, wie es in der Naturwissenschaft ja auch diese Kreuzexperimente gibt, wo man dann sowas zuspitzt. Also eine Zuspitzung, die ich immer vorgetragen habe, wenn ich mit atheistischen Kollegen über solche Fragen zu reden hatte, war zum Beispiel das Attentat auf Hitler. Sag ich, wie unterscheide ich die aufgedrungene Notwehrtötung von der Beseitigung eines untermenschlichen Schädlings? Und wenn ich das nicht kann, wie steht es dann um meine Humanität? Ich habe denen dann immer dazu gesagt, bitte lauft nicht in der Gegend rum und erzählt, der Splett versteht also die Nächstenliebe darin, dass man den anderen umbringt und ihn obendrein doch noch mag. Sondern ich sage, das sind wirklich nur die äußersten Grenzfälle. Nicht? Aber an Grenzfällen, wie eben in der Naturwissenschaft auch, wird was sichtbar. Nochmal, wie unterscheide ich die aufgedrungene Notwehrtötung eines solchen Verbrechers von der Beseitigung eines untermenschlichen Schädlings? Was führe ich da an? Und wenn ich das nicht kann, wie steht es dann um meine Humanität? Sowas kommt zum Glück nicht alle Tage vor. Nicht? Das, nicht? Aber an solchen Dingen spitzt sich was zu. Und dann könnte man von diesen Extremfällen jetzt auch nochmal in die Normalfälle wieder zurückgehen. Wie weit, was beachte oder bejahe ich denn an einem Menschen, wenn ich diese Dimension seines von Gott Gewolltseins nicht sehe? Kann ich dann nicht doch eigentlich bloß auf Qualitäten von ihm abheben? Und dann meine ich gar nicht ihn, sondern wieder seine Leistung, sei es für die Gesellschaft oder für mich oder so ähnlich. Ich habe da immer an dieses Gedicht von der Berit Browning erinnert, im Zusammenhang, da dieses, ich weiß jetzt nicht, welches es ist, von den Sonnets from the Portuguese, weil ich sage mal, love me, let it be for naught, except for love's sake only. Wenn du mich lieben musst, soll es nur der Liebe wegen sein. Und dann geht es so, lieb mich nicht deswegen, weil mein Lächeln so zu dir passt und weil die Tage hell und heiter durch dich werden, denn das kann sich ändern und dann würde sich die Liebe auflösen. Also das ist so der erste Schritt, dass ich sage, liebe mich nicht deswegen, weil ich zu dir passe und weil du was von mir hast und so, denn das kann sich aufgeben. Dann kommt jetzt im zweiten Teil der Sonettsache, liebe mich auch nicht wegen des Mitleids, mit dem du mir die Wangen trocknest. Und denn jetzt, das erste ist also so die Liebe aufgrund von den Streicheleinheiten, die ich kriege. Zweiter Schritt ist aufgrund der Streicheleinheiten, die ich verteile. Nicht? Also liebe mich nicht wegen des Mitleids, mit dem du meine Wangen zupfährst, sondern a creature might forget to weep. Ein Wesen mag also aufhören zu weinen, wenn es deine Liebe zu lange erfahren hat, und dann würde deine Liebe auch wieder aufhören. Und dann kommt die Lösung, ganz knapp, doch um der Liebe willen liebe mich, dann liebst du mich mit der Liebe Ewigkeit. Das ist ein wunderschönes Gedicht. Nur fragt jetzt so ein spielverderberischer Philosoph, was ist denn das jetzt, diese Liebe, um deren Willen man da lieben soll? Ist das die Liebe schlechterdings oder im Allgemeinen? Oder wie groß oder klein, wie verhält sich nun die Liebe zu dem konkreten Menschen, zu der Liebe? Und wie sieht das überhaupt aus? Nicht? Also es klingt ganz toll, nicht? Aber was heißt das jetzt? Und da haben Sie dasselbe nochmal auf der positiven Seite. Also deutlicher ist es erstmal wie immer auf diesen negativen Seiten. Hitler-Attentat und wie kriege ich das auseinander. Aber positiv gilt genauso. Was bejahe ich an einem Menschen, wenn ich ihn bejahe? Wie stoße ich, natürlich geht es jetzt mit Äußerlichkeiten los, mit dem Näschen und dem Öhrchen und mögen so, stößt aber hoffentlich durch zum Wesen des anderen, wo man sagen kann, jetzt kann der Näschen und Öhrchen auch wegfallen, jetzt habe ich dich erkannt oder so. Aber was heißt jetzt dich? Was ist das nochmal, wenn nicht die andere Dimension dazu kommt? Sie können es auch am Danken entwickeln. Natürlich ist man jemandem dankbar, aber wie ist das, wenn ich das jetzt durchreflektiere? Warum, weshalb bin ich dem anderen dankbar? Kann ich dem auf die Dauer nicht nur dann dankbar bleiben, wenn ich der Instanz dankbar bin, der erst verdankt, dass ich ihm was verdanke? Kann man das wirklich abkürzen? Auf die Dauer und im Ganzen. Man kann, aber geht da nicht eine Dimension verloren? Die nochmal mit hineingehört. Denn sind wir in erster Linie solche, die sich geben, oder sind wir nicht erstmal solche, die dem anderen gegeben werden und wo wir mit einstimmen und mitmachen? Aber es geschieht natürlich nicht hinter unserem Rücken. Aber es ist eine Qualität, die nochmal zu uns dazugehört. Da merken Sie, hier bin ich jetzt schon aus dem Feld so der unbedingten Notwendigkeiten heraus, weil mit Notwendigkeiten kommt man auch nicht weit genug, weil die entscheidenden Dinge nicht in der Notwendigkeit liegen, sondern wenn Sie sich einlassen auf mehr. Wenn ich von Fest rede, von Freude, von Dankbarkeit, bin ich aus den Notwendigkeiten eigentlich heraus. Da muss ich eine innere Qualität erkennen, die hier nochmal ist. Deswegen stört mich so diese heute weit verbreitete Überlegung, dass man eigentlich nur immer so guckt, was muss ich denn tun oder was darf ich auf keinen Fall tun oder so, wie schramme ich noch eben am schlimmsten vorbei, anstatt zu sagen, ich müsste die Dinge eigentlich von der positiven Seite her entwerfen, von der ganzen Festlichkeit und der Fülle dessen, was in der Wahrheit drin steckt, was im Guten drin steckt, was in Liebe, Freundschaft und was weiß ich, überall drin steckt. Gegen eben so diese Position denken ist Problemlösen, nicht? Also Popper oder so, dieses Peaceful Engineering. Soll man sagen, die 9. Symphonie von Beethoven ist eine Problemlösung? Natürlich kann ich das so beschreiben. Er hat sich ein Problem gemacht, hat gesagt, wie schreibe ich wohl so ein Ding und was packe ich damit für Schwierigkeiten? Dass er währenddessen da auch Probleme zu lösen hatte, ist ja überhaupt nicht bestritten. Aber das ist doch nicht eine Beschreibung, also des Anlasses einer solchen Symphonie. Das ist doch banausisch, das so anzugehen. Also kommt hier eine ganz andere Dimension hinein. Und das würde ich gern auch beanspruchen hier für die Wahrheit. Dass ich nicht bloß gucke, wir brauchen irgendeine Wahrheit, wir brauchen irgendwelche Erkenntnisse, wo kommen wir sonst hin? Das ist alles nicht falsch, aber ist richtig, auch nötig. Aber damit ist das Eigentliche noch gar nicht angesprochen. Einfach die Freude und das Geschenk dessen, etwas einzusehen. Diese Freude, wenn der Groschen fällt, wenn man irgendwo durchblickt. Dieses Wort Theorie, das waren ja ursprünglich, war das ein kultisches Wort. Nicht? Wenn bei den, in Athen einmal im Jahr die Statue der Göttin Athene an den Piräus zur kultischen Waschung getragen wurde, standen die Freundschaftsgesandtschaften der anderen Städte, zum Teil waren das ja Zwangsfreunde, nicht? Das lassen wir jetzt mal beiseite, die standen da und guckten diese Statue an und die Statue guckte sie an und das waren die Theoroi. Das ist der eigentliche Sinn, also so wie wir so früher gesagt haben, eine Messe hören oder so. Und die Griechen sagen, eine Gottheit sehen oder einen Gottesdienst sehen oder so, statt hören, weil das ja so Augenmenschen sind. Und ein bisschen von diesem Glanz steckt immer noch in der Freude, wenn der Groschen fällt. wenn ein Kreuzworträtsel aufgeht oder ein Schachproblem oder so, von diesem Punkt, dass es eigentlich diese Erfüllung des Blicks in die Wirklichkeit hinein ist und was sie bedeutet. Und das taucht nicht auf, wenn ich bei dieser anderen Dimension bleibe, dass ich das nützlicherweise brauche. Deswegen liegt mir auch so dran, bin ich, je nachdem, man kann das nicht immer dann so auf dem Podium sagen, wo ich am Anfang immer schon sage, wir müssten uns eigentlich darüber klar sein, dass wir immer unter unserem Niveau bleiben, wenn wir uns streiten. Weil man die eigentlichen Dinge nur sagen kann im Symphilosophieren, im Austauschen von Freunden untereinander, wo dann ein Wort das andere gibt. Wo dann Dinge möglich sind, die sich, man spielt sich die Bälle zu. Das ist eine ganz andere Sache, wo dann was möglich wird. Nicht? Aber wenn ich dann so einem dann hinterher dann nochmal so beim Kaffee oder in der Pause treffe, dass ich dann sage, hören Sie mal, mit all Ihren Argumenten, in Wirklichkeit leben Sie doch so auch nicht. Sondern es geht doch auch um die Wahrheit und das Gute im Verhältnis zu Ihrer Frau oder zu Ihren Kindern oder wie auch immer. Es ist doch eine andere Dimension im Spiel. Und die können Sie ja doch nicht weglassen, wenn wir jetzt über solche grundsätzlichen Dinge reden. Nicht? Darum meine ich, müsste man das mit hineinnehmen, dass es eigentlich die Verweigerung eines Geschenks ist. Was aber niemand so deutlich wird, finde ich, wie in der Duplik vom Lessing. Er sagt, Gott bietet mir die Wahrheit in seiner rechten Hand an und demütig wähle ich die linke, wo ich mich ewig irre. Man sagt, die Wahrheit macht träge. Der Besitz der Wahrheit macht träge. Also dem geht es gar nicht um die Wahrheit, dem geht es um die Lebendigkeit. Aber wer sagt denn, dass die Wahrheit träge macht, wenn man sie geschenkt kriegt? Mit der muss man ja was tun. Denn derjenige, der das Talent vergraben hat, das war ja nun gerade das Verkehrte. Also ich kann ja nicht die Wahrheit dahinlegen, mich da drauf setzen. Nicht? Sondern die bringt mich ja auf Schwung. Sollte. Also die ist selber ein Geschenk und darauf habe ich eigentlich zu antworten mit Dankbarkeit. Und das meine ich also nicht, weil ich hier jetzt Predigten halten will oder so, sondern weil das zum Wesen der Wahrheit gehört. Und so gut, dieses Entgegennehmen noch einmal, wenn sie sich gibt, wenn sie mir zufällt, dass ich darauf zu antworten habe. Und das war ja auch früher so der Gedanke, der so drin war bei den Leuten, so im Mythos, dass sie dann zunächst mal, die Götter geben das. So geht es noch bei Parmenides los, nicht, dass er da mit dem Pferdegespann zu der Göttin hinauffährt, um dann dort die Wahrheit zu bekommen. Da hat man noch gedacht, man muss also dazu was unternehmen, man kriegt bei der eine Audienz. Während heute die Leute sich so in den Sessel setzen und sagen, so jetzt kann die Wahrheit mal kommen. Das Weinglas ist gefüllt und die Zigarre angezündet, jetzt können wir mal sehen, nicht? Nicht? Nein, nein, sondern da muss ich natürlich schon, also da muss ich was für tun, um die zu erkennen. Da muss man sich vorbereiten darauf, da muss man versuchen, selbstvergessen zu werden und selbstlos und achtsam und was da alles hineingehört. Also mindestens so viel wie sonst bei anderen Forschungen und Arbeiten. Wo ja auch viel zu tun ist, damit das richtig klappt, damit man da was entdeckt. Und das müsste man hier dann auch vermitteln. Das ist ja das, wo dann diese zweite Thematik wäre. Was heißt jetzt also, das eine wäre also die Wissenschaft, und zwar Wissenschaft im neuzeitlichen Sinn, Science, die ja eigentlich verstanden wird als Entdeckung der Regeln, nach denen dort alles funktioniert, damit man durch die Beachtung der Regeln die Natur beherrschen kann. Die berühmte Formel heißt Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur durch Gehorchen. Wir müssen also rauskriegen ihre Regeln und sie erfüllen. Oder die Natur wird vor den Richterstuhl gerufen oder auf die Folterbank gelegt. So heißen ja die Bilder in der Neuzeit. Das wird ja dann erst wieder in den letzten Jahrzehnten wieder anders zu sagen, nein, nein, wir müssen mit Natur anders umgehen, aber Neuzeit heißt erstmal das. Ich mache das. Und da entfallen natürlich die ganzen Dimensionen, was entfällt am deutlichsten? Das Subjekt. Die neuzeitliche Wissenschaft ist rein objektiv, durch Subjekt wird gekürzt. Das darf nicht vorkommen. Daher dann der Schock, als man sieht, man wird das Subjekt nicht los in der Mikrophysik, der Beobachter verändert das Beobachtete. Da wird es ganz deutlich. Aber das ist ja nur eine Qualität. Wo bleiben die anderen? Die ganzen Qualitäten verschwinden. Die Farbe gibt es nicht. Sie sagen, das machen nur was, was wir herstellen. Der arme Goethe strampelt sich da allein gegen ab, nicht in seiner Farbenlehre und sagt, nein, es ist alles ganz anders. Sondern das ist seine Naturphilosophie und seine Fundamentaltheologie. Da hat er wirklich gekämpft und hat ja auch gesagt, das sei ihm wichtiger als alle seine ganzen Werke. Dass das hingehört. Und ist erstmal untergegangen. Jetzt können Sie, wenn Sie da nach Weimar oder nach Erfurt fahren, die feiern ja in diesem Jahr überall das Bauhaus. Da ist er auf einmal wieder ganz groß da. Die haben sich ja alle, nicht bloß die Itten und so, die Leute, alle auf die Farbenlehre Goethes wieder bezogen. Und das aufgearbeitet, und diese Dimension mitgesehen. Und da bleibt es nicht bei der Farbe natürlich stehen, von wegen Wellenlänge, sondern hier kommt wieder die ganze Symbolik hinein. Also die hatten wir zuerst, das geht ja hier so weiter, ich sage, zunächst mal sagt man dann, das geht also vom Mythos zum Logos. Tatsächlich ist da was dran, man hat, geht mal erst aus vom Umgang mit den Personen. Und ich möchte Sie wirklich bitten, dass wir, man kriegt das einfach nicht in den Kopf hinein, weil wir alle Zeitgenossen sind. Man muss sich immer wieder neu sagen, dass das unser aller Urerfahrung ist. Das ist das, wovon also in seiner Erkenntnistheorie der Pater Brunner ausgegangen ist, der an sich gerne hier in der Hochschule, also damals noch in Pullach draußen, der auch Professor geworden wäre, aber das ging aus äußeren Gründen und inneren nicht. Der hat also als Philosoph dann bei den Stimmen der Zeit geschrieben und gearbeitet, August Brunner. Er hat eine Erkenntnistheorie geschrieben, auch eine schöne Einführung in die Philosophie. Ich habe über ihn einen Artikel drin in der Festschrift hier des Hauses zum Jubiläum. Die heißt irgendwie Schule der Philosophie oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, kann ich aber neu nachgucken. Aber da habe ich also einen Artikel mit August Brunner geschrieben, der unterstützt und sagt, die erste Weise, wie wir erkennen, ist, dass wir erkennen in der Körperlichkeit und der Materie den Geist. Was wir uns hinterher so schwer tun, wie kriegen wir das hin? Also der Husserl überlegt dann, wie erkenne ich denn, wie abpräsentiere ich in dem anderen Körper, der mir da begegnet, ein Subjekt und eine Person, wie mache ich das denn? Hat er gemeint, irgendwie mit Analogieschluss. Also das Kind guckt so, die Mutter lächelt, macht das Kind auch mal so, das bedeutet also lächelt und so, und dann, die meint es mir also gut oder so ähnlich. Nein, der August Brunner sagt, was ich als allererstes erkenne, ist, dass in der Materie, die mir begegnet, ich werde sauber geputzt, ich werde mit Milch abgefüllt und einfach dafür sorgt, dass mir hier Wohlwollen begegnet. Ich erkenne also ganz von Anfang an Geist in Materie, ohne Problem. Und zwar so selbstverständlich, dass wir erstmal mit Mühe haben lernen müssen, es gibt auch Materie, wo kein Geist drin sitzt. Am Anfang haben wir natürlich gedacht, auch am Tisch sitzt eine drin. Wenn man im Kopf dagegen fiel, hat man gesagt, der Tisch ist böse. Und dann lernt man allmählich, dass das nicht so ist, sondern dass es da Dinge gibt, wo keine Seele drin sitzt. Und hier sind wir erwachsen und da halten wir alles für ohne Seele den Menschen gleich noch mit auch. Und das kann doch nicht richtig sein. Also diese Ersterfahrung, wo wir das unmittelbar gesehen haben, davon geht August Brunner also in seiner Philosophie immer aus, in seiner Erkenntnistheorie und in seiner Einführung in die Philosophie und so in seinen, wo er sich damit befasst, in seinen Büchern klingt das immer durch. Die Urerfahrung ist, dass wir unmittelbar im Materiellen den Geist erkennen. Das Beispiel von der Simone Weil ist, wenn jemand Griechisch gelernt hat, dann sieht er in den griechischen Buchstaben schon so wie wir bei unserem Buchstaben einfach schon die Sache. Also wenn da steht Haus, dann sehe ich nicht, dass da so Striche sind mit einem Balken und daneben so ein dachförmiges Ding und dann sowas, was so nach oben offen ist und so in U, sondern ich sehe Haus und sehe gleich schon irgendeine Vorstellung auch von Haus im Kopf. Wahrscheinlich bei jedem was anderes. Der eine sieht ein Schloss, der andere eine Villa, aber irgendwas hat man da schon gleich so irgendwie als vage Vorstellung. Und so in dieser Unmittelbarkeit, da wird nicht geschlossen. Aha, wenn das so ist, dann kann das eigentlich nur Haus bedeuten oder so, sondern wird unmittelbar gesehen. So hat unser Erkennen angefangen und dann wird es erst sortiert und dann müssen wir da Brücken lernen und Umgänge. Aber zunächst mal ist das da. Es kann doch nicht sein, dass wir erst als Babys bloß ein Triebbündel sind, das darum brüllt, und hinterher entdecken wir die Liebe. Wo soll die denn herkommen? Die muss doch von Anfang an drinstecken, nur dass sie da noch nicht so aussortiert ist, so wie in der ersten Vision eines Werkes beim Komponisten oder so, alles erstmal da ist und dann kommt natürlich die Arbeit, das auseinanderzunehmen. Dieses Bild vom Rilke heißt dazu, jemand hört also jemand eine schöne Sprache und er nimmt sich fiebernd vor, in der zu dichten. Aber dann muss er erstmal, sagt er dann, das Gold dieses Ziels umwandeln in das klumpige Blei der Geduld. Weil er jetzt erstmal Grammatik lernen muss und Vokabeln und so ein Kram, nicht? Um dort wieder hinzukommen. Und so ist er auch. Zuerst steckt das alles mal so drin, ne? Und dann müssen wir eben lernen, das auseinanderzunehmen. Und vielleicht kriegen wir es hinterher nicht wieder ganz zusammen. Ist uns wahrscheinlich im Deutschunterricht öfter so gegangen, dass man ein Gedicht zwar auseinandergekriegt hat, aber nicht mehr wieder zusammen. Ne? Im Idealfall kommt es auch wieder zusammen. Und sowas gehört hierher. Also deswegen die erste Sache, der Mythos hat es auch wieder erstmal mit Personen zu tun. Mit Individuen. Da gibt es Götter und Göttinnen und Mächte. Und nicht erstmal stoffliche Gesetze. Ist nicht so. Als allererstes. Und das sollte man also sich, jetzt sehe ich, ist schon wieder die Zeit rum. Machen wir erst unsere Pause. Dankeschön.